Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen hier am Sonntagnachmittag zur letzten Veranstaltung im Übersetzerzentrum. Diese Veranstaltung wurde geplant, konzipiert und wird gefördert von der FÄRE, das ist der Sächsische Verein zur Förderung literarischer Übersetzungen, den es schon sehr, sehr viele Jahre seit 1992 hier in Leipzig gibt und der auch traditionell immer auf der Messe präsent war und ist. Wir freuen uns sehr, diese Veranstaltung trägt den Titel Archaische Sprache, junge Literatur, Markus Roduno über das Übersetzen aus dem Litauischen. Moderiert wird die Veranstaltung jetzt gleich von dem FÄRE-Mitglied Ralf Panovic. Ich werde ihn kurz vorstellen, er ist Literaturübersetzer seit 1996, zuerst nur aus dem Französischen, später dann auch aus dem Englischen, sehr renommiert und bekannt. Er hat er mir vorhin gerade erzählt, 6 Jahre lang in Frankreich gelebt und ist auch als bei den Leipziger Übersetzern auch als passionierter Botaniker bekannt. Er hat gerade aktuell ein Buch, das Sie vielleicht gesehen haben, Penguin Bloom, das bei Knaus erschienen ist, gerade sehr erfolgreich über die Geschichte einer australischen Elster, die eigentlich keine Elster ist, die einer Familie wohl zufliegt. Also ein sehr tolles, spannendes Buch. Er ist seit 2003 FÄRE-Mitglied und wird jetzt diese Veranstaltung moderieren. Viel Spaß.
Danke für die Vorstellung. Funktioniert das Mikro? Einige nicken, einige schütteln den Kopf. Jetzt. Also, kleine Tonprobe, jetzt ist es laut genug. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Am Sonntagnachmittag ist ja bei manch einem schon der Sättigungspegel, der Buchmesse-Sättigungspegel überschritten. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Dass Litauen das Schwerpunktland der diesjährigen Buchmesse ist, hat inzwischen sicher ganz Leipzig mitbekommen und hoffentlich auch viele Leute über Leipzig hinaus. Es gab und gibt hier gerade viele Veranstaltungen, die zeigen, dass Litauen eine lebendige, eine vielgestaltige Literaturszene hat. Die Veranstaltungsformate reichen von der traditionellen Lesung bis hin zum literarischen Speed-Dating. Ich konnte mir gar nichts darunter vorstellen, was ein literarisches Speed-Dating ist, aber irgendwie hat es mir Angst eingejagt und ich bin nicht hingegangen. Und im Nachhinein, da habe ich dann erfahren, dass man sich davor gar nicht fürchten muss, dass das sogar ein ganz originelles, neues Format ist. Also wenn Sie in einem anderen Zusammenhang mal zu einem literarischen Speed-Dating eingeladen werden, gehen Sie ruhig hin. Was wir hier machen, ist kein Speed-Dating, sondern etwas konventioneller, ein Gespräch vor Publikum. Und in diesem Gespräch sind die Rollen sehr ungleich verteilt. Einer wird immer die naiven Fragen stellen und der andere wird die Expertenantworten liefern. Mein Gegenüber ist tatsächlich ein Experte für litauische Sprache und Literatur, auch für das Alltagsleben in Litauen, denn er lebt seit fast 20 Jahren dort als Übersetzer, als Herausgeber, als Verlagsmann. Markus Roduno ist in der Schweiz aufgewachsen, wo sein Vater immer noch einen Weinberg hat. Mit Weinbergen ist es in Litauen noch nicht so,
noch
oder?
Nicht so weit her.
Ja, wir warten
es
noch.
Es gibt zwar jetzt erste Versuche, also Weißweine wachsen schon, die sind auch ganz gut. Dank des Klimawandels werden wir wohl bald auch guten Burgunder da haben, aber vielleicht noch 30 Jahre warten.
Ich habe Markus Roduno in Strahlen kennengelernt, in einer kleinen Stadt an der niederländischen Grenze. Und dort ist eine wunderbare Einrichtung, von der Sie vielleicht schon gehört haben, das Europäische Übersetzerkollegium. Wenn Sie vom Europäischen Übersetzerkollegium noch nichts gehört haben, dann gehen Sie mal nach der Veranstaltung hier einfach hinter diese Rückwand. Da gibt es Informationsmaterial zu dieser Einrichtung. Und ich war gleich ganz fasziniert davon, was für ein Sprachtalent Markus Roduno ist. Er beherrscht mindestens eine Handvoll Sprachen sehr gut und über viele weitere Sprachen, auch sehr ausgefallene Sprachen, weiß er
ganz viel. Und wenn er jetzt anfangen würde, zum Beispiel über das Rätoromanische vielleicht uns hier etwas zu erzählen, dann können wir bis Mitternacht damit weitermachen. Aber ausgerechnet das Litauische, das ist doch seltsam, denn das Litauische als Fremdsprache springt einen nicht gerade an jeder Ecke an. Wie bist du zum Litauischen gekommen?
Der Hauptgrund, dass ich angefangen habe, Litauisch zu lernen, also es gibt zwei Gründe. Der Grund ist so eine Grundsympathie für kleine Sprachen. Ich habe zum Beispiel mit 14 angefangen, Walisisch zu lernen, was ich immer noch nicht gut kann, aber trotzdem irgendwie so als Hobby betrieben habe. Und dann bot sich Litauisch unter anderem an, ich wollte Indogermanistik studieren. Und von den verwandten indogermanischen Sprachen, die von Indien bis nach Island reichen, wie der Name auch ungefähr sagt, dem auch das Deutsche zugehört zu diesen Sprachen, das Litauische, die romanischen Sprachen, Persisch, nordindische Sprachen. Da ist die wohl konservativste noch heute gesprochene Sprache ist das Litauische. Das heißt, Indogermanisten, die sich sonst eigentlich eher mit toten Sprachen auseinandersetzen, von Sanskrit über Altpersisch bis weiß nicht was, was ich alles betrieben habe, die haben da die Möglichkeit, mal eine lebende Sprache zu lernen, die man auch spricht, wo man nicht ins Museum gehen muss, um die irgendwo zu lesen, sondern die auf der Straße auch irgendwo beim Rap-Konzert hören kann, in ganz moderner Form. Und deshalb bot sich das natürlich an. Ich habe da Slavistik-Baltistik, was man damals in Bern zusammen studieren konnte, auch mit baltischem Schwerpunkt und eben historisch vergleichende Sprachwissenschaft studiert. Da kam ich drauf und wollte 1990 zum ersten Mal nach Litauen, als es gerade die Unabhängigkeit wiederhergestellt hatte, was aber die Sowjetunion natürlich nicht so verstand. Und deshalb hat man mir auf der Sowjetbotschaft, wo man damals noch ein Visum hätte bekommen sollen, irgendwann am Schluss ist die Dame ausgerastet und hat gesagt, zu diesen Schweinen bekommen Sie kein Visum. Ungefähr in dem Ton auf Russisch. Ja, jedenfalls im Jahr darauf bin ich dann trotzdem nach Litauen gekommen, als man schon kein sowjetisches Visum mehr brauchte, sondern da einreisen konnte als normaler Mensch. Und das hat mir sehr gut gefallen und ich bin dann schließlich da auch irgendwie hängen geblieben.
Wie lange hat das ungefähr gedauert von der ersten Anfängerlektion bis zu dem Niveau, wo du dich in Litauen auf der Straße mit den Leuten gut verständigen konntest?
Ja, das ist wie bei den meisten Sprachen, denke ich, bei vielen Leuten ist es doch so, dass man irgendwo einen Grundstock in einer Schule oder an der Uni erwerben kann. Aber meistens, ich fuhr damals mit dem Zug Richtung Litauen, 24 Stunden oder so, und da hörte man irgendwo im Zentralpolen schon die Leute Litauisch sprechen im Waggon. Aber da konnte ich praktisch nichts antworten, weil ich hatte ja keine Sprachpraxis. Aber nach einem Monat in Litauen ging das eigentlich schon ganz gut. Weil wenn man die ganze Zeit der Sprache ausgesetzt ist und sie auch spricht, denke ich, mit irgendwo einem Grundstock, den man gelernt hat, geht das relativ schnell.
Du hattest schon erwähnt, dass Litauisch so etwas wie eine urindogermanische Sprache ist. Es gab im 19. Jahrhundert im Zuge so der nationalromantischen Erneuerungsbewegung sogar Leute, die gesagt haben, das ist vielleicht die Sprache, die Adam und Eva im Paradies miteinander gesprochen haben, bevor dann die böse Schlange gekommen ist und sie zum Deutschen oder zum Russischen verführen wollte. Nein, das sage ich aber hinzu, aber die erste Hälfte des Satzes, diese Theorie, ich weiß nicht, wie ernst sie gemeint war, die gab es tatsächlich. Wenn ich jetzt morgen früh beginnen würde, Litauisch zu lernen, über welche Sachen wäre ich sehr überrascht oder sogar befremdet vielleicht?
Ja, große Befremdung gibt es da nicht. Also ich meine, wer sich, gut, heute lernt man in den Schulen praktisch nirgendwo mehr Latein oder Altgriechisch. Wer sich mit diesen Sprachen auseinandergesetzt hat, wird auf sehr viel Vertrautes stoßen. Es gibt die ganze Deklination, sieht etwa so aus wie die lateinische. Es gibt 7 Kasus. Man hat ein Vokativ, also mein Vater fragt immer, ob mein Sohn Dormantei heißt. Dormantei ist der Vokativ, weil man den häufiger braucht. Man spricht ja seinen Sohn an und dann wusste er nicht mal, wie mein Sohn wirklich heißt. Und dieses As, das hört man auch überall, das ist das, was lateinisch Us ist, also irgendwie der sowieso aus. Da stößt man auf sehr viel Vertrautes und ich denke nicht, dass es wirklich eine sehr schwierige Sprache ist. Eben, sie ist komplex, insofern als der Formenreichtum durchaus größer ist als im Deutschen.
Also keine unüberwindlichen Hindernisse?
Nein, denke ich nicht. Also ich habe mal Georgisch gelernt, was eine nicht-indogermanische Sprache ist, und da ist der Aufwand mindestens doppelt so hoch, allein wegen des Vokabulars, das überhaupt keine vertrauten Vokabeln, es sei denn, es seien Lehnwörter aus dem Persischen vielleicht, wo man dann eine Ahnung hat, aber beim Litauischen werden sie auch beim Vokabular auf einiges Vertrautes stoßen. Also das, was zum Beispiel die Litauer nicht mal mehr wissen, es gibt Lehnwörter, alte aus dem Plattdeutschen, zum Beispiel Schnegeti ist das Wort für Schnacken, für Sprechen.
Wenn man vor 100 Jahren vielleicht in Vilnius oder in Kaunas spazieren gegangen ist, dann stelle ich mir vor, war das ein ziemliches Sprachengemisch, was man dort auf den Straßen hören konnte. Litauisch, Deutsch, Russisch, Jiddisch, Polnisch und vielleicht ein paar kleine Sprachen noch, die heute mehr oder weniger erloschen sind. Das Litauische hatte sich jedenfalls immer in einem Raum, den es sich mit anderen Sprachen teilen musste, gegen diese anderen Sprachen auch zu behaupten. Und im Laufe der Jahre, habe ich gehört, gab es mehrere Wellen der Sprachreinigung des Litauischen. Wann war das mit diesen Sprachreinigungswellen und haben sie am Ende was gebracht?
Naja, ich meine, die erste war nach der Unabhängigkeit vor ziemlich genau 100 Jahren, 1918, als man nach über 150-jähriger Unterwerfung durch die Russen zum Zarenreich gehörte, was man ja nicht wollte. Es gab da auch diverse Aufstände. Aber das Litauische, das muss man sagen, eben funktionierte im öffentlichen Raum eigentlich kaum bis 1918. Das heißt, dass die Sprachen der Verwaltung, zum Beispiel im Großfürstentum Litauen, was ja von den Litauern gern angeführt wurde, das war ja ein moderner europäischer Staat, der von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer reichte, einer der größten Staaten in Europa, sagen wir im 16., 15. Jahrhundert. Aber da die Kanzleisprache war eine Form von Alt-Weißrussisch, Alt-Ukrainisch, die Ukrainer und Weißrussen sagen jeder, das sei von ihm. Also es war so eine künstliche Schriftsprache, wie das Deutsche ja auch eine ist, sagen wir mal Ostslawisch, irgendwo verwandt mit heutige. Oder dann später Polnisch. Polnisch dominierte in der Oberschicht und da kam 1918 nach der Unabhängigkeit, oder sagen wir mal Ende 19. Jahrhundert fing das an, so mit der nationalen Befreiungsbewegung. Es gab ja im 19. Jahrhundert auch in Deutschland ja diese nationalen Sammelbewegungen, wo man auch Deutschland als Staat, als Reich dann konsolidierte. In Litauen gab es was Ähnliches. Das mündete dann 1918 in der Unabhängigkeit und da musste man plötzlich, erstens musste man auch Wörter schaffen. Genau dasselbe passierte nach 1990 wieder. Das war die zweite sogenannte Säuberungswelle, wenn man es so sagen soll. Klingt ein bisschen böse. Aber, und andererseits war das Vokabular sehr stark slawisch durchsetzt. Wahrscheinlich, man sagt immer Polnisch, aber wenn man es genauer betrachtet, ist es vor allem Weißrussisch, was da drin ist. Was man heute in den Dialekten zum Beispiel noch findet. Ich war etliche Male auf Expeditionen mit Dialektologen da. Die sprechen natürlich, die sind ja auch nicht gereinigt worden. Das betraf natürlich nur diese Standardschriftsprache, die im Übrigen auf einem Dialekt basiert, wahrscheinlich der in Ostpreußen gesprochen wurde. Also die litauische Schriftsprache stammt eigentlich von den Litauern, die im östlichen Ostpreußen lebten. Das hören die Litauer nicht so gerne, aber es ist so. Und da wurde halt vieles gereinigt, vieles wurde akzeptiert und vieles eben auch nicht. Also nach 90 zum Beispiel, es gibt Kollegen von mir, ich habe auch ein paar Jahre am Institut für litauische Sprache gearbeitet, die machten auch Untersuchungen dazu, was wird beim Volk akzeptiert von diesen neuen Wörtern. Meistens kamen sie zu spät, der Computer war schon da und die ganzen neuen Wörter zum Computer wurden dann nachher erschaffen, als die Kinder schon längst englische Wörter dafür brauchten, wie hier in Deutschland ja auch. Niemand sagt ja für ein deutsches Wort für Browsen zum Beispiel. Es gibt ein litauisches Wort, Naschit, die heißt eigentlich so, wie soll man sagen, rumstöbern. Also der Browser wäre dann der Stöberer.
Ich habe gehört, dass es sogar heute so etwas wie eine Sprachpolizei in Litauen gibt. Die laufen nicht mit Uniformen durch die Gegend, aber die können sogar Strafen und Sanktionen verhängen.
Ja, das gibt es tatsächlich. Es gibt zwei Organisationen, die sogenannte Sprachkommission, die arbeitet sprachpflegerisch, zum Beispiel auch wie das Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Die sind nicht ganz so präsent wie in Litauen. Vielleicht diese Kalbos-Komisija, die Sprachkommission, die macht eher eine Sprachpolitik. Aber es gibt eine Sprachinspektion, die kommt zu einem, wenn man zum Beispiel im Fernsehen sehr, sehr unkorrektes Litauisch spricht. Also im öffentlichen Raum nicht, zum Beispiel die Parlamentarier werden leider da nicht, sind nicht davon betroffen. Da hätte ich das gern, weil die sprechen oft sehr schlechtes Litauisch. Also wenn man zum Beispiel, es gibt ein elektronisches Textkorpus, wenn ich untersuchen will, wie schlecht teilweise die Litauer Standard-Litauisch sprechen, dann kann ich da eingeben, dass ich nur von den Stenogrammen des Parlaments die Textstellen haben möchte. Und da komme ich garantiert auf 100 Fehler. Aber die werden ja, weil sie ja gewählte Abgeordnete sind, sind sie nicht davon betroffen. Betroffen sind hauptsächlich eben Leute, die bei Radio oder Fernsehen arbeiten, die in Zeitungen publizieren und so weiter.
Als wir uns gestern schon mal kurz zusammengesetzt haben, um ein bisschen den Fahrplan abzustecken für die heutige Veranstaltung, da habe ich Markus Roduna gefragt, gibt es eine Frage, die so blöd ist, dass ich sie morgen auf keinen Fall dir stellen sollte? Und er hat einen Moment überlegt und dann hat er gesagt, na, vielleicht solltest du nicht so eine Bemerkung machen wie, naja, da in Litauen, da reden doch sowieso alle Russisch, oder? Und zum Glück, diese Bemerkung wollte ich nicht machen, sowieso nicht machen, aber zu Hause dann, gestern Abend habe ich gedacht, angeregt von dieser Bemerkung, wenn ich jetzt in Kaunas bin und auf Russisch jemanden auf der Straße nach dem Weg zum Bahnhof frage, bekomme ich dann eins auf die Nase?
Nee, du bekommst bestimmt keins auf die Nase. Also vielleicht Anfang der 90er Jahre hätte man dich ein bisschen irgendwie so schief angeguckt, weil da war schon etwas das Verhältnis zum Russischen natürlicherweise noch etwas gespannt. Heute ist die politische Situation gespannt, aber ich denke, wenn man jemanden auf Russisch anspricht, besonders wenn du fragst, zuerst auf Russisch fragst, ob der andere Russisch spricht. Das ist natürlich wichtig, dass man nicht einfach anfängt, wie teilweise russische Touristen oder sogar polnische Touristen in Vilnius, da gibt es ja immer noch etwa 18 bis 20% der Bevölkerung von Vilnius spricht Polnisch als Muttersprache, aber die mit einer Selbstverständlichkeit, wie sie sagen, nach Wilno kommen und da Polnisch losbrabbeln. Das ist natürlich nicht so sehr gern gesehen. Du würdest eine Antwort bekommen von einer Generation in meinem Alter oder noch etwas jünger. Von den 20-Jährigen wäre es bereits problematisch, ob du eine Antwort bekommen würdest, wenn du die Russisch ansprichst. Meine Kinder zum Beispiel, die Größeren, die sind etwas über 20, die sprechen kein Wort Russisch. Der Vater, der eigentlich aus dem Ausland kommt, spricht Russisch und sie nicht. Also das ist heute eine Fremdsprache wie jede andere. In der Schule kannst du dich entscheiden. Es gibt viele, die lernen dann halt neben Englisch, was heute natürlich praktisch jeder lernt, wie in Deutschland auch wahrscheinlich, kommt dann dazu. Man kann sich für Deutsch, Französisch oder was auch immer oder eben auch Russisch. Aber Russisch hat jetzt nicht mehr so eine dominante Position.
Litauen ist ja von der Oberfläche her relativ überschaubar von den Quadratkilometern und trotzdem ist es in sich auch dialektal gegliedert. Und ich habe gehört, es gibt eine Stadt eher in Richtung Lettland hin im Norden, eine Stadt, in die sich die ausländischen Touristen eher nicht verirren, Šiauliai. Und da hast du auch einige Jahre gelebt. Und es gibt jetzt einen Roman, der dort spielt und den Slang von dieser Stadt auch aufgreift. Und kannst du etwas zu dem Buch uns erzählen?
Ja, das Buch, eine ganz kurze Bemerkung zur Vorgeschichte, weil es da ja auch ums Übersetzen geht. Ich habe mit dem Autor dieses Buches, Reman Tasmita, ich hoffe, das Buch kommt dann irgendwann auf Deutsch raus. Die Frage ist, in welchem Deutsch, weil das Original ist schon im Staatslang geschrieben. Und das Buch kommt daher, dass wir mit dem Autor zusammen einen Schweizer Spoken-Word-Roman, Gorli Beneg, auf Deutsch der Keeper bin ich, weil Schweizerdeutsch verstehen hier wohl die wenigsten, übersetzt haben aus dem Berndeutschen, aus dem gesprochenen Berndeutschen, nicht etwa im ländlichen oder so, in diesen Stadtslang. Und da hat er sich dann an diese Geschichten erinnert, wie er in den früheren 90er Jahren, das war so eine wirklich absolut verrückte Zeit da, er hat selbst Rugby gespielt und dann diesen Roman mit Geschichten über diese Zeit, die sind wirklich fantastisch. Das Publikum hat ja auch hier gelacht, das funktioniert überall. Das sind absolut, wie soll man sagen, Geschichten zum Lachen und zum Weinen zugleich. Und das ist natürlich die Frage beim Übersetzer, was macht er mit so einem Text? Ich habe jetzt zwei Übersetzungen, also zwei Geschichten übersetzt, eins für... Das Buch ist wahrscheinlich nicht hier, kein Streicheln, das ist so eine Anthologie mit Texten junger litauischer Autoren ins Deutsche. Ich habe mich eher ein bisschen davor gescheut, ins Deutsche, also in ein umgangssprachliches Deutsch zu übersetzen. Als Schweizer spricht man eigentlich nie Deutsch in diesem umgangssprachlichen Ton. Aber was macht da der Übersetzer, der sowas übersetzen muss? Ich habe schon vor drei oder vier Jahren mal aus dem Lettischen so einen Unterhaltungsroman übertragen. Dann geht man hin und guckt mal, sagen wir, vier, fünf Wochen lang die schönen Soap-Operas auf Deutsch, damit man den ganzen Klang da drauf hat von der Sprache. Und dann geht das. Weil eben, umgangssprachlich würde ich ja nie Hochdeutsch sprechen normalerweise. Und dann hat man auch einen guten Lektor, der dann die kleinen... wie soll man sagen, Unregelmäßigkeiten dann berichtigt.
Als ich mir angeguckt habe, welche Bücher aus dem Litauischen in den letzten Jahren ins Deutsche übersetzt worden sind, habe ich natürlich auch mehr geschaut, wer der Übersetzer oder die Übersetzerin war. Und ich bin im Grunde immer auf die gleichen vier oder fünf Namen gestoßen, neben Markus auf Cornelius Hell, auf Saskia Drude, Claudia Sinnig. Das war es eigentlich schon. Ist das so ein kleines, erlesenes Grüppchen von Übersetzern?
Ja, ich meine, das liegt auch daran natürlich, dass da kein Riesenbedarf vorhanden ist. Das heißt, der Bedarf wäre vielleicht vorhanden beim Publikum, aber nicht bei den Verlegern. Es ist relativ schwer, einen Verleger zu überzeugen, litauische Literatur herauszugeben. Abgesehen von diesem Jahr natürlich, da waren alle plötzlich bereit, das zu tun. Ich bin da eher skeptisch, dass es in den nächsten 5 bis 10 Jahren wirklich nachhaltig weitergeht. Ich hoffe, dass da ein paar Verlage wenigstens, wenn es zwei sind, bin ich glücklich damit, oder drei, das weiterführen, dieses Programm. Und das liegt natürlich daran, dass es wenig Übersetzungen gibt. Wir können alle vier oder fünf sicher nicht davon leben, was natürlich teilweise Kollegen wie du tatsächlich tun, die zum Teil oder zum Teil ganz auch, die aus großen Sprachen übersetzen und genug Aufträge haben, die auch dann davon leben. Aber ich meine, das ist so bei kleinen Sprachen, das muss man ja auch nicht irgendwie böse sein darüber.
Schauen wir uns die literarische Landschaft, die Verlagslandschaft in Litauen auch mal an. Sprechen wir zuerst von den schnöden materiellen Existenzbedingungen der Autoren auch in Litauen. Ich habe mal gerechnet, in Deutschland haben wir 80 Millionen potenzielle Leser. Wenn wir dazu noch die Österreicher und die Schweizer nehmen, kommen wir auf etwa 100 Millionen, die ein Buch in deutscher Sprache lesen könnten. Wenn wir 100.000 verkaufte Exemplare haben, dann ist das schon ein großer Bestseller. 100.000 für 100 Millionen Leute. In Litauen leben 2,9 Millionen Einwohner. Umgerechnet wäre ein Bestseller, wären das 2.900 Exemplare. Das heißt also, eine Startauflage von 2000 Exemplaren bei einem Roman in Litauen ist vielleicht das Normale?
Eher weniger, meist so, ja, 1500 bis 2000 vielleicht. Und bei den wirklich guten Autoren, die auch gelesen werden, und die Bestseller, ja doch, das bewegt sich irgendwo so ab 3.000, 4.000, 5.000 kann man dann schon langsam davon sprechen. Auch vor allem, wenn es wie dieser Roman ins Lernen, der wurde, glaube ich, jetzt etwas über 3000 Mal schon verkauft in den letzten 3 Monaten. Das war so ein richtiger Hype darum. Und es gibt vielleicht eine Autorin, die die so quasi historische Romane schreibt. Die Sabalos Guide, die ist sehr Silvarerum, so lateinischer Titel, die hat vielleicht eine Auflage von gegen die 20.000, das ist schon etwa so, eben die in Deutschland da vielleicht 200.000, 300.000, das sind dann die ganz großen, aber davon gibt es nicht sehr viele. Also ich würde jetzt mal sagen, die meisten, irgendwo deren Endauflage liegt sogar bei um die 2.000 vielleicht.
Das heißt also, dass normalerweise ein Autor in Litauen nicht vom Schreiben leben kann. Und gibt es, um das abzupuffern, eine üppige Literaturförderung oder sucht sich jeder Autor einen Brotjob? Wie funktioniert das Überleben für einen Autor?
So üppig ist die nicht. Also ich weiß, dass ich saß mal in der Kommission, die Geld zu verteilen hat. Deshalb kenne ich da etwa die Größenordnungen. Das heißt, selbst wenn es gefördert wird, bekommst du vielleicht für einen Roman, sagen wir mal, wenn es hochkommt, 4.000, 5.000 Euro. Und das ist natürlich wenn man einen Roman pro Jahr schreibt, ist das eigentlich nichts. Das ist knapp das Minimum, was in Litauen ist das im Moment bei 380 Euro. Das Durchschnittsgehalt liegt um die zwischen 600 und 700, kommt darauf an, wie man das mit den Steuern abrechnet. Irgendwo redeten die von 800, das glaube ich nicht so ganz, in Vilnius vielleicht, auf dem Land weniger. Jedenfalls, es ist deutlich tiefer als hier. Und ja, die Autoren haben meist, die schreiben oft neben ihrem Beruf oder schreiben auch für die Presse, schreiben ja, solche. Oder zum Beispiel die Sabalowskaja, die ist noch Korrespondentin, obwohl sie Bestseller-Autorin ist, in London für die größte Tageszeitung. Schon aus dem journalistischen Bereich gibt es einige Schriftsteller oder sie sind im universitären Bereich noch tätig. Der Raymond Dasgupta ist jetzt gerade, hat seinen, oder schmeißt im Moment seinen wissenschaftlichen Job, weil die sind sehr schlecht bezahlt, noch viel schlechter als die Schriftsteller. Und macht es fürs Fernsehen, Literatursendungen und schreibt. Also ich meine, jeder macht es wie irgendwie, oder? Aber ich glaube, das ist nicht nur in Litauen üblich. Also ich habe auch Literaturfestivals organisiert, zum Beispiel niederländische Autoren, die sagten, ja, haben auch alle fast einen Brotberuf. Deutsche übrigens auch.
Deutsche Übersetzer zum Teil auch.
Genau.
Wenn du in Vilnius in die Buchhandlung gehst, siehst du da auch sehr viele internationale, ins Litauische übersetzte Literatur. Also praktisch, wenn Hertha Müller einen neuen Roman schreiben würde oder Daniel Kehlmann, ist die Chance sehr groß, dass diese Bücher ins Litauische übersetzt werden würden.
Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so selektiv verläuft. Das heißt, es gibt von Hertha Müller Bücher und Hertha Müller war auch schon in Litauen. Ich war leider nicht bei ihrer Veranstaltung, aber ich habe manchmal das Gefühl, also es gibt natürlich sehr viel übersetzte Literatur. Es gibt sehr viel Literatur, die, wie auch die ins Deutsche übersetzte, ist halt, der Massenanteil ist wahrscheinlich, wenn man von literarischen Werken spricht, Unterhaltungsliteratur, die halt in größeren Mengen gelesen wird. Das ist ja auch nichts Schlechtes grundsätzlich. Also der Dan Brown kommt auch in Litauisch raus. Obwohl, was interessant zu beobachten ist, Dinge, die Bestseller sind, zum Beispiel in Deutschland. Es gibt zum Beispiel eine litauische Übersetzung von Timur Vermesch, Er ist wieder da, der ja in Deutschland, glaube ich, zwei oder irgendwie mehrere Millionen Mal verkauft wurde, jedenfalls, oder so über eine Million Mal. Das war absolut kein Bestseller da, irgendwie in das funktioniert nicht immer. Aber, und bei den Übersetzungen bin ich mich nicht sicher, ob wirklich die Autoren, zum Beispiel wie Hertha Müller, habe ich irgendwie das Gefühl, das geht zum Teil auch nach Förderung. Zum Beispiel sind bei den deutschsprachigen, habe ich manchmal so, ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, dass die Schweizer Autoren statistisch stärker vertreten sind bei den Übersetzungen, weil Proel Weetz ja Geld hat. Ja. Das ist bekannt, dass die Geld haben und deshalb kommen die noch eher zum Zug. Da muss natürlich auch vom Land, wo die herkommen, genau wie die Litauer auch Förderung betreiben, und zwar ziemlich große Förderung für Übersetzungen in andere Sprachen. Aber die Vorsitzende des Verlegerverbands hat mal gesagt, ich glaube, es ist halb-halb. Das heißt, die Hälfte der Produktion, die man bekommt, sind Übersetzungen.
Ja, gehen wir jetzt wieder in die umgekehrte Richtung vom Litauischen ins Deutsche. Es gab, glaube ich, bisher erst ein einziges Buch aus dem Litauischen, das sich in Deutschland richtig gut verkauft hat. Und das hast zufälligerweise du übersetzt. Kannst du zu diesem Roman uns etwas sagen?
Ich meine, das war das Buch heißt Die Regenhexe. Ich weiß nicht, ob es immer noch erhältlich ist, aber es wurde das 2002 zum Buchmessen Gastlandauftritt von Litauen in Frankfurt publiziert. Und das war einfach so ein Glücksfall, dass man genau das richtige, ich sag's jetzt mal hart, Produkt hat für diesen Verlag. Das ist bei DTV erschienen. Einen großen Verlag, der die Möglichkeiten hat, PR-Abteilung, die dann einen riesen Tamtam drum macht. Also ich glaube, es gab etwa 120 Besprechungen, die ich alle so einen riesen Ordner habe. Und ich glaube, das wurde um die 30.000 Mal, das wurde auch als Taschenbuch noch aufgelegt. Ist schön. Aber da hat man genau die richtige, wie sagt man denn, die richtige Autorin ist eine Frau, die war mal auch in Indien auf ihrer Suche nach Sinn. In Nordindien bei den Tibetern hat sie längere Zeit in Dharamsala gelebt. Und ist eine schillernde Persönlichkeit. Und das ist, glaube ich, im heutigen Literaturbetrieb ebenfalls genauso wichtig wie dein guter Text ist, dass der Autor einfach rüberkommt oder die Autorin. Natürlich, eine junge Frau ist noch immer besser. Entschuldigung, es ist so, da muss man sich keine irgendwie Illusionen drüber machen. Eine junge, gut aussehende Frau, die noch gut schreibt, das ist das Paket, was man heute einem guten Verlag verkaufen kann.
Und sie hatte skandalträchtige, zumindest für Litauen, skandalträchtige Szenen in ihrem Roman auch damals drin?
Ja, das war damals natürlich, eben heute würde sich kein Litauer mehr irgendwie drüber aufregen. Aber ich meine, 6 Szenen im Roman 1990, zu Sowjetzeiten gab es ja keinen Sex, wie man eine Frau öffentlich im Fernsehen sagte. Wo die Kinder herkommen, weiß ich nicht damals. Aber jedenfalls, das war schon für, das wurde dann quasi rausgenommen aus den Buchhandlungen und nur so in Shops, wo man auch Sexmagazine kaufen konnte, verkauft. Und das lässt sich natürlich auch wieder PR-mäßig dann in Deutschland, auch wenn das die Deutschen nicht so wahrnehmen, aber ich meine, sowas ist sofort ein Aufhänger, wo ich das Buch verkaufen kann. Und ich meine, im Moment, letztes Jahr waren auch diverse Verleger aus Deutschland natürlich anlässlich dieses Buchmessenschwerpunkts in Litauen, auch die eine Dame von DTV, die hat lange rum, wir haben ja einiges mit ihr besprochen, aber ich wusste genau, ich habe im Moment nicht das, was ich dir verkaufen kann. Im Moment haben wir ein großes Problem mit guter Unterhaltungsliteratur in Litauen. Das ist das, was man einem Massenpublikum verkaufen kann. Es ist in Deutschland genau gleich wie in Litauen auch.
Womit könnte heute in Litauen ein Autor noch einen Skandal provozieren?
Ach ja, du hast gestern erwähnt mit der Sexszene auf dem Altar in der Kirche. Ja, das eventuell, ja. Also das könnte er vielleicht auch in Deutschland, denke ich, je nachdem, weil das ist schon ein bisschen pietätslos. Das hat ja nichts mehr mit Sex an und für sich zu tun, sondern mit einer gewissen wie soll man sagen, Ehrfurcht doch vor der Glaubensvorstellung der anderen Menschen, oder?
Ist der Einfluss der katholischen Kirche im Alltagsleben noch sehr spürbar?
Schwierig zu sagen. Ich glaube, bei der jüngeren Generation immer weniger. Und ich weiß auch nicht, wie die 80% oder so, die sich zum Katholizismus bekennen, wirklich, ob die wirklich so katholisch sind. Wobei es gibt gewisse katholische Traditionen oder vielleicht halbkatholische Traditionen, zum Beispiel das Fest Heiligabend ist sehr wichtig in Litauen. Das müsste man dann auch, zum Beispiel, wenn das im Text vorkommt, ich weiß nicht, wie man das erklären muss. Ich glaube, dieses Gefühl kann man auch den anderen nicht vermitteln, weil da sind natürlich sehr viel heidnische Vorstellungen noch drin. Litauen war ja eines der letzten Länder, die überhaupt sich zum Christentum bekehren haben lassen, haben lange gegen die Deutschen gekämpft, die das tun wollten und sich nicht bekehren lassen. Jedenfalls sind da Vorstellungen drin, die halt im Deutschen sehr schwer zu vermitteln sind, aber das macht ja auch nichts. Diese Fremdheit darf durchaus drin bleiben. Aber ich denke, der Einfluss, der, wenn ich das vergleiche mit Polen, ist da durchaus weniger groß. Und ich denke auch, zum Teil hängt das damit zusammen, dass der Katholizismus anders ist in Litauen. Eben dadurch, dass er nicht meint, fast, wie soll man sagen, der einzig wahre Katholizismus zu teilen, wie ich das manchmal von der polnisch-katholischen Kirche das Gefühl habe.
Du hast zur Leipziger Buchmesse zwei neue Übersetzungen mitgebracht. Könntest du sie uns bitte kurz vorstellen?
Ja, das eine Buch habe ich gar nicht selbst noch erhalten. Das eine ist inzwischen schon das zweite Buch beim Mitteldeutschen Verlag, das erschien von diesem Autor, der heißt Alvidas Schleppikas. Letztes Jahr oder vor zwei Jahren, das haben wir letztes Jahr Lesungen dazu gehabt, ist von ihm der Roman Mein Name ist Marite über die Wolfskinder erschienen, war ziemlich erfolgreich auch in Deutschland, weil ja auch das Thema deutsche Kinder sind in Ostpreußen. Das hier ist ein Buch mit sehr einfühlsamen Erzählungen über eine ziemlich kaputte Welt auf dem Land in Litauen, so um die Beginn der 90er Jahre, wo eigentlich deren Welt zusammengebrochen war, weil die ganze Kolchose-Struktur, die auch gewaltsam aufgebaut worden war, aber inzwischen quasi als Struktur funktionierte, zusammenbrach. Und für diese Leute war das alles so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, man weiß nicht mehr, wo es hingeht, wie es am nächsten Tag wird und so weiter. Aber das wird hier sehr, auch mit viel Humor erzählt. Und das finde ich auch schön. Nicht irgendwie, dass er die Leute, die da zum Teil auch Alkoholiker sind und so weiter, verurteilt, sondern die einfach so beschreibt, wie sie sind. Mit einem gewissen Lächeln auch und viel Liebe. Und das zweite Buch, was ich wärmstens empfehlen würde, das ist im Corso Verlag erschienen. Leider habe ich hier kein Exemplar. Sehr schön gebunden in Leinen. Heißt Dula von Jurgis Gunčinas, der leider 2002 verstorben ist. Ein großen Autor, der auch sehr viel wichtige literarische Werke ins Litauische gebracht hat, aus dem Deutschen, weil er Germanist war. Und Dula ist so, soll man das im Nachwort sagt, steht sehr schön geschrieben, man könnte eigentlich das ähnlich auffassen, man könnte ähnlich durch Vilnius mit Jurgis Gunčinas spazieren wie mit James Joyce durch Dublin. Also es ist wirklich ein Werk, eine Liebeserklärung auch an diese Stadt, nicht nur an diese Tula, die so eine Liebe für eine Woche, er sagt auch irgendwo, eine so, wie soll man sagen, extreme Liebe, die dauert auch nicht länger, sonst geht sie wieder kaputt. Ich finde es ein wirklich schönes Werk auch, weil es sehr poetisch geschrieben ist. Also man beginnt da auch als Übersetzer, das fließt, das kommt, das geht weiter und endet nicht und dann auf Seite irgendwie 200 irgendwas endet man und weiß gar nicht, jetzt bin ich da angekommen und ist irgendwie, ja, wie in Trance habe ich. Ich weiß nicht, das war so fast eine Trance, das zu übersetzen.
Gibt es heute in Litauen noch eine russischsprachige Literatur oder Reste von einer jiddischsprachigen Literatur oder hat sich das durch die Geschichte erledigt?
Bei der jiddischsprachigen ist es natürlich schwierig. Ich wüsste jedenfalls von keinem Autor, der jiddisch schreiben könnte, Grigori Kanowitsch schreibt auf Russisch. Lebt in Israel, schreibt auf Russisch, über das Städtel, was es gab. Sein letzter Roman ist über die Kriegsjahre. Das ist ein ganz hartes Stück, aber ist wirklich gut, auch schön zu lesen, empfehle ich auch. Ist jetzt übersetzt worden, genau über die Jahre, wo eben die jüdische Bevölkerung, etwa 10% der Bevölkerung Litauens, vernichtet wurde von den Nazi-Okkupanten zusammen mit den lokalen Handlangern, jedenfalls eine jiddische Literatur. Es gibt natürlich wieder einen Autor, der jetzt in Vilnius wieder lebt, der Dovid Katz, der auch ein Zentrum für jiddische Sprache, der macht auch Sommerkurse Und er schreibt in Jiddisch, aber kommt ursprünglich aus Amerika, ist aber zurückgekehrt. Sein Vater war auch Dichter, ursprünglich aus Vilnius. Ich finde es schön, wenn noch mehr solche Leute wieder ein Backflow, wie man das, oder ein Rückfluss dahin, wo eigentlich in einer Stadt, die ein großes Zentrum war für jiddische Kultur. Ich meine, wo wenn nicht in Vilne, soll man jiddische Kultur predigen?
Das Jerusalem des Ostens, nicht wahr, hat man Vilnius genannt.
Genau, und da war auch in der Zwischenkriegszeit das Institut, was jetzt inzwischen in New York ist, dieses jiddische wissenschaftliche Institut. Die Bestände sind kurz vor dem Überfall der Deutschen nach New York gerettet worden, oder zumindest die größten Teile. Es könnte zum Beispiel eine polnischsprachige Literatur geben. Ich frage mich, warum gibt es die zumindest heute nicht? Ich meine, wenn man einen Czesław Miłosz anschaut, ist er ein litauischer, ein polnischer Autor? Das ist auch wieder schwierig, bei gewissen Autoren zu sagen, was sind die? Der ist ja wirklich im litauischen Teil, nicht etwa in Vilno oder so aufgewachsen, sondern auf dem Land, so in einer kleinen Sprachinsel quasi auf dem Land, wo er halt als Sohn einer adligen Familie mit der polnischen Sprache auch, ist mitten im litauischen Gebiet. Und wenn er schreibt auch, oder dann ist Litauen präsent. Und vielleicht sollte man das auch, oder Bobrowski. Das ist auch so, ja, in Anführungszeichen zumindest ein halblitauischer Autor, weil er auch über dieses preußische Litauen schreibt und. Ich weiß es nicht, russischsprachig kenne einen Autor, aber der wird, glaube ich, in Russland verlegt. Aber viel gibt es jedenfalls nicht.
Ja. Meine Damen und Herren, als Moderator riskiert man ja immer, genau die Fragen zu stellen, die das Publikum nicht so brennend interessieren. Deshalb möchte ich Ihnen auf jeden Fall die Möglichkeit geben, Ihre persönlichen Fragen noch loszuwerden und Sie Markus Roduna zu stellen, bitte.
Sagen, es gibt gar keine, aber die war eigentlich immer. Ich denke, es liegt auch unter anderem daran, gerade die angesprochene Jurga Janowskaja, der hat immer zeitlebens sich, fühlte sich nicht ernst genommen und meinte, sie müsse jetzt unbedingt sich als Vertreterin der hohen Literatur etablieren. Es liegt daran, dass man an einer gewissen Geringschätzung der Unterhaltungsliteratur, und die muss mal weg, damit man eben, ich meine, schlecht geschriebene sogenannte hohe Literatur, was ist denn das? Wieso, wo ist die Grenze zwischen dem einen oder dem anderen im angelsächsischen Raum? Ich glaube, da würdest du mir zustimmen. In Amerika fragt sich keiner, ist das so oder so Literatur? Das ist Belletristik und fertig, das ist Literatur. Und ich denke, dahin müssten die Litauer auch kommen, dass sie mal sagen, es ist qualitativ gut geschriebene Literatur. Es gibt ja auch von verschiedenen Genres, die in Deutschland, die man in Deutschland gut verkaufen könnte. Zum Beispiel Krimis gibt es kaum gute in Litauen. Es gibt schon Leute, die Krimis schreiben, aber es hat keine Tradition. Wobei auch im deutschsprachigen Raum, ja, die, wirst du mir vielleicht auch zustimmen, die Schweizer plötzlich eine, die haben eben eine längere Tradition mit Friedrich Glauser, dass da viele deutschsprachige Krimiautoren prozentual viel zu viele von daher kommen. Ich denke, das hängt auch mit oder Sci-Fi gibt es auch nicht in Litauen. Also es gibt verschiedene Genres, wo ich keine Autoren kenne. Es gibt zum Beispiel jetzt, der auch gut verkauft, wäre interessant, ob der in Deutschland Erfolg hätte von einem Mann, der eher im Fernsehen aktiv war, da, der hat so den ersten Steampunk-Roman geschrieben. Ich finde ihn interessant, so von einer alternativen Geschichte in Vilnius, und ich finde sowas, ja, müsste man schauen, funktioniert das? Weil das kann natürlich sein, die alternative Geschichte Litauens wollen die Deutschen vielleicht nicht unbedingt erfahren. klappt das? Das müsste man mal testen.
Ich habe jetzt hier ein Salbenmikro, dann kann ich das...
Ah ja, wunderbar.
Sie hatten am Anfang gesprochen über die Relation der litauischen Sprache zu anderen indogermanischen Sprachen. Hat das Litauische irgendeinen Bezug zum Lettischen oder sind das vollkommen getrennte Sprachen?
Nee, aber sie sind nicht wirklich, dass man einander versteht. Ich meine, wenn Sie jetzt Ja, ich meine, selbst beim Deutschen versteht ein Deutscher Plattdeutsch, wenn er nicht von daher kommt. Nein. Also der Unterschied ist vielleicht etwas größer, weil das Lettische hat sehr viel, um da nicht wissenschaftlich zu werden, Substrat, das heißt viel Einfluss des Livischen. Weil ja sehr viele Leute, die heute Lettisch sprechen, das waren eigentlich Liven, die im Laufe der Jahrhunderte sich lettisiert haben. Und deshalb ist es eine stark von, und Livisch ist eine finno-ugrische Sprache, also einer ganz anderen Sprachgruppe. Und deshalb haben wir im Lettischen sowohl vom Wortschatz her als auch zum Teil von der Syntax her sehr, sehr viele Dinge, die eher ans Estnische erinnern. Man könnte sagen, eine baltische Sprache in finno-ugrischem Munde vielleicht. Ein bisschen überspitzt war das, aber.
Mich interessiert, was Sie meinen, wenn Sie sagen, dass die Parlamentarier schlechtes Litauisch sprechen. Also was macht Ihre Sprache schlecht?
Ja, schlecht im Sinne, dass sie also zum Teil Dinge gebrauchen. Es gibt eine schöne Liste von großen Sprachfehlern. Die können dann auch mit Geldstrafen belegt werden. Zum Beispiel braucht man im Litauischen die Konjunktion gat, sodass nicht mit dem Infinitiv, im Gegensatz zum Deutschen und Russischen. Das wird als schlecht, man braucht das mit einer Art Konjunktiv. Und solche Dinge werden da notorisch gebraucht, weil sie in der Umgangssprache auch gebräuchlich sind. Das sind halt syntaktische Dinge, die sind aus den slawischen Sprachen, dem Einfluss slawischer Sprachen zu verdanken und sind verpönt. Aber ich meine, einen Parlamentarier darfst du nicht den Mund verbieten. Genauso wie niemand etwas sagt, wenn man ein Interview macht mit irgendjemandem auf dem Land, der halt Dialekt oder anderes Litauisch spricht, da kommt niemand und sagt was. Auch in der Literatur ist es so, dass man da ja fast alles erlaubt ist, weil du kannst das ja rechtfertigen, indem du sagst, das hier ist gesprochene Sprache, der muss jetzt so sprechen. Ein Maurer kann ja nicht plötzlich wie ein Professor sprechen, das geht nicht. Ein Alkoholiker kann nicht wie ein Akademiker sprechen. Er kann zwar beides zugleich sein, das geht ja auch, aber ich meine nur, das sind verschiedene Sprachebenen und die gibt es hier zum Beispiel auch. Hier gibt es, was macht man zum Beispiel mit, sagen wir, dialektalen Ausdrücken? Oder hier auf dem Dorf heißt eine Dame, die heißt Groschite, das heißt eigentlich Birnlein, und dann heißt sie in der Dorfsprache, mein Slawismus, da habe ich lange darüber überlegt, was ich damit mache, heißt sie nur Gruscha, bis ich rausgefunden habe, dass sogar der Duden für Ostdeutsche ein Wort für Birne Koschke angibt, was ich hier auch verwendet habe, was viele Junge natürlich nicht mehr wissen, aber es scheint das zu gehen.
Manche Alte kennen das Wort auch nicht.
Ja, mehr. Eben, ich weiß es nicht, aber das fand ich lustig, auch Slawismus natürlich aus Gruscha, vielleicht weiter im Osten, aber ich finde das lustig, der dann das kennt, der hat einen Mehrwert, der das nicht kennt, das macht auch nichts, aber da musste ich lange überlegen, was mache ich damit.
Gut, Markus, gibt es noch etwas, das du unbedingt dem Publikum erzählen möchtest?
Oh, nicht unbedingt. Es ist eigentlich alles sehr. Ich würde nur Ihnen ans Herz legen, alle die schönen Bücher, je nachdem, was für Präferenzen Sie haben, zu lesen. Es gibt da eine ganze, ganze weite Literaturlandschaft zu entdecken. Die ist nicht irgendwie altmodisch oder was auch immer. Die hat alle möglichen Genres und alle möglichen Arten zu schreiben. Jeder bekommt etwas für seinen Geschmack. Da schauen Sie einfach mal rein. Reinschmökern und schauen, was passt.
Und vielleicht, wenn Sie nachher gleich hier aufstehen und losgehen, könnten Sie als nächstes zu dem sehr schönen litauischen Stand gehen. Minimalistisch designt, aber ganz interessant. Dort gibt es auch tolle, kostenlose Informationsbüchlein zur litauischen Literatur, die einen guten Überblick liefern. Und ein wenig weiter zu der Seite ist auch ein litauischer Tourismusstand, habe ich gesehen. Wenn Sie Ihren Sommerurlaub noch nicht geplant haben, dann können Sie sich da inspirieren lassen. Ich wünsche Ihnen einen schönen sonnigen Nachmittag noch und danke recht herzlich,
danke
Markus Roduna.
Bis zuhören. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.